In der Sendereihe Absolventenporträt stellen Karin Schnur und Annette Young herausragende Absolventen deutscher Musikhochschulen vor. Die Sendung zeigt den Werdegang der Nachwuchskünstler und präsentiert ihr musikalisches Können. Juliane Schenk studierte Gesang in Aachen, Lyon, Köln und Weimar. 2006 wurde sie ins Opernstudio des Deutschen Nationaltheaters Weimar aufgenommen. Bereits während ihres bisherigen Studiums gastierte sie am Stadttheater Aachen, in der Philharmonie Köln und beim Cantiere Festival in Montepulciano. Sie war Finalteilnehmerin beim Bergheimer Sängerpreis und errang einen dritten Preis beim Landeswettbewerb Gesang NRW. Gefördert wurde sie unter anderem als Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes Köln, der Musikstiftung der Stadt Köln und der Dr. Franz Stüsser Stiftung. Seit der Spielzeit 2010-2011 ist sie am Theater Plauen-Zwickau engagiert.
Mein Name ist Juliane Schenk und ich bin Opernsängerin und bin aufgewachsen in Ibbenbüren. Das ist eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Und inzwischen hat es mich ans Theater Plauen-Zwickau verschlagen. Also habe einen großen Sprung in den Osten getan, über viele kleine Stationen. Meine Mutter hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie musikalisch ausgebildet werden. Also ich habe mit musikalischer Früherziehung angefangen und habe dann Instrumente gelernt, so ist obligatorisch Blockflöte. Dann, ich wollte immer Geige spielen, das durfte ich dann auch irgendwann, habe ich mich durchgesetzt. War aber eigentlich dann auch immer zu faul zum Üben. Was auch einer der Gründe ist, warum ich jetzt Sängerin geworden bin wahrscheinlich, weil kann man nicht so viel üben. Wenn ich mir anschaue, was wirklich Geiger oder Pianisten oder was die einfach wirklich für Stunden an ihrem Instrument verbringen, das ist bei mir ja nicht so. Also das ist ja viel vielfältiger und abwechslungsreicher und das liegt mir mehr. Also dieses stumpfe vor mich hinüben habe ich immer schwierig gefunden. Ich habe mich da nie so reingraben können. Also wie es dann zum Singen kam, gibt es zwei Aspekte. Also der eine Aspekt ist die Musik und der andere ist das Theater. Und Theater hat mich schon immer fasziniert und hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe in der Grundschule schon mit viel Enthusiasmus, habe ich da die Pechmarie verkörpert und im Kinderchor gesungen. Und dann war es so, dass in dieser Kleinstadt, aus der ich komme, das Angebot an Gesangslehrern ziemlich gering war. Und es gab halt zwei oder so und die haben beide halt klassischen Gesangsunterricht gegeben. Und dann bin ich dahin. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das mir sehr liegt. Also diese Ausdrucksweise, diese Energie, wie man die Stimme benutzt, das fiel mir sehr leicht und es hat mir total Spaß gemacht. Und dadurch kam eigentlich dann die Idee, dass ich mir gedacht habe, oh, ich würde gerne klassischen Gesang studieren. Und dann habe ich mich informiert, was man denn da so lernt und habe gedacht, toll, Wahnsinn, da lernt man Fechten und Tanzen und Schauspiel und Bewegungslehre und Sprecherziehung. Und das waren alles so Sachen, wo ich dachte, boah, das will ich alles können. Ich war bis dahin, glaube ich, zweimal in der Oper gewesen. Ich fand das faszinierend, ich fand das beeindruckend, ich fand das irgendwie auch berührend und schön. Wenn ich tolle Stimmen gehört habe, wenn ich gute Sänger gehört habe, dann war ich immer hin und weg und habe gedacht, oh, das ist so toll. Und ja, dadurch kam das dann eigentlich, dass ich gedacht habe, Gesang studieren muss toll sein, ich will das machen. Der Csárdás aus der Fledermaus von Rosalinde gesungen. Dieser Csárdás, der war für mich immer, naja, respekteinflößend. Ich habe das schon immer mal probiert und es gibt ja so Stücke, da sagen immer alle, ja, das müsstest du mal singen oder da singst du bestimmt mal irgendwann und das gehörte auch dazu. Das war halt sowas, wo alle gesagt haben, ja, das machst du bestimmt mal irgendwann. Und ich habe immer gedacht, ja, mal gucken, weil das einfach wirklich anspruchsvoll ist. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, ja, viel Kraft braucht man dafür irgendwie und langen Atem und es geht nach oben, unten und Koloraturen und alles. Also irgendwie ganz schön heftig. Und dann kam irgendwann der Tag, wo dann der Operndirektor sagt, und du singst Rosalinde. Und dann sagt man, gut. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, na gut, jetzt muss es halt gehen. Ja, und dann geht's irgendwie, lustigerweise. Und sehr lustige Anekdote kann ich vielleicht noch kurz erzählen dazu. Als ich Jugendliche war, habe ich aus Spaß mit Freunden immer jongliert. Und dann hatte der Regisseur jetzt die Idee und kam dann irgendwann mal nach einer Probe, sagt er, du sag mal, kannst du vielleicht drei Bälle jonglieren? Ich gesagt, ja, das kann ich. Ah, super, ich will, dass Rosalinde beim Csárdás mit Paprika jongliert. Und das mache ich jetzt und es funktioniert tatsächlich. Ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht, ich muss es ausprobieren, keine Ahnung, ob ich das kann. Wahrscheinlich, weil ich das schon vor Jahrzehnten gelernt habe, geht das irgendwie so automatisch, dass ich da nebenbei tatsächlich diesen Csárdás singen kann. Und das ist auch echt lustig, finde ich. Die Leute finden das offensichtlich wesentlich beeindruckender als das Singen, weil die sagen immer alle, oh toll, du da jonglierst, Wahnsinn. Und Tja, deswegen ist eigentlich das Schwerere von beiden. Aber gut, beides gleichzeitig ist natürlich vielleicht auch, sieht man selten. Aber es ist, wenn man es dann einmal raus hat, gar nicht so schwer. Sie sind auch bisher erst einmal runtergefallen. Angefangen zu studieren habe ich in Aachen, was eine Abteilung von der Kölner Musikhochschule ist. Das ist relativ klein und überschaubar und eine hübsche Stadt, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da habe ich angefangen, bei Josef Protschka zu studieren und habe Gesangspädagogik und auch gesangkünstlerische Ausbildung gleichzeitig gemacht. Und dann bin ich nach Köln gewechselt, weil ich dann, also nach, ich weiß nicht, ich glaube 4 oder 5 Jahre war ich in Aachen, da habe ich gedacht, jetzt brauche ich irgendwie mehr Input, größere Stadt, mehr Möglichkeiten und bin an die Kölner Hochschule gegangen und habe da weiterhin auch noch bei Josef Protschka studiert und habe dann ein Auslandssemester gemacht in Lyon und das war sehr prägend. Natürlich habe ich die Sprache gelernt, das war wichtig für mich. Es war auch alles relativ spontan, so ein bisschen unorganisiert, manchmal passiert sowas. Und es war auch eigentlich ganz gut, dass ich in Lyon gelandet bin. Das ist ein ganz hübsches Konservatorium und eine tolle Stadt. Und eigentlich dann, als ich wieder zurück nach Köln kam, gab es verschiedene Faktoren, die eigentlich dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, nee, also Köln ist nicht meine Stadt. Also ich habe dann mein Diplom gemacht. Das war auch der Grund überhaupt, warum ich dann wieder zurückgekommen bin, weil ich mein Diplom machen musste. Und da habe ich dann halt schon gedacht, ja, also eigentlich das Tollste wäre jetzt ein Platz im Opernstudio. Ja, dann habe ich an verschiedenen Opernstudios vorgesungen. Und in Weimar habe ich zweimal vorgesungen. Also ich habe da einmal vorgesungen. Und dann haben sie gesagt, ja, kommen Sie doch nochmal wieder. Und dann habe ich das gemacht. Also wenn man mir sagt, komm noch mal wieder, dann komme ich halt auch noch mal wieder. Und dann bin ich da halt ein Jahr später wieder hingefahren und dann hat das geklappt. Und dann habe ich diesen Platz bekommen. Im ersten Jahr war es echt noch so, dass ich sehr viel an der Hochschule war. Und das war auch toll. Ich habe da eine Lehrerin gefunden, mit der ich also heute noch arbeite. Und der Opernschulleiter Elmar Fulda hat mich sehr gefordert und gefördert. Und da habe ich wirklich nochmal ganz tolle Impulse auch für die künstlerische Entwicklung bekommen. Eigentlich würde ich heute sagen, dass das die wichtigste Zeit in Weimar war. Auf der Bühne stehen und mit Orchester singen, man hat dazu in der Hochschule relativ selten Gelegenheit. Das ist aber im Endeffekt ja das, was man jeden Tag tut oder in jeder Vorstellung tut, wenn man am Theater arbeitet. Und erstmal auf Schlag zu singen, da vorne fuchtelt irgendwo einer, den sieht man da irgendwo in so einem Mini-Monitor vielleicht, wenn man Glück hat. Man ist ja selber dann auch relativ laut und dann hört man von dem Orchester auf einmal gar nichts mehr. Und auch erstmal dieses Gefühl, oh Gott, das Orchester, das läuft, das ist wie ein fahrender Zug. Entweder du fährst mit oder du bleibst halt auf dem Bahnsteig stehen. Als dann das Opernstudio aufhörte, also das geht nur 2 Jahre, ist ganz klar. Ja, dann habe ich vielen Agenturen vorgesungen und die sagen dann immer, ja, nicht schlecht, ja. Naja, die Vakanzen für Soprane liegen ja nicht gerade auf der Straße. Und dann hört man von denen nie wieder was. Und das ist echt frustrierend, also wirklich. Dann, als ich mit dem Opernstudio fertig war, wollte ich gerne mit Ulrike Fuhrmann weiterarbeiten können und die einfachste Möglichkeit war halt, das Konzertexamen zu machen. Da ich das sowieso irgendwie gerne wollte und das auch ganz gut möglich ist, wenn man gleichzeitig arbeitet, weil man da nicht mehr viel Unterricht hat, habe ich da Aufnahmeprüfung gemacht und habe es auch gekriegt. Dann gibt es 2 Prüfungsteile, die man macht, um dieses Konzertexamen zu bekommen. Und die sind dann so freundlich gewesen und sind nach Zwickau gekommen und haben sich eine Vorstellung angeschaut. Und das war also der erste Prüfungsteil. Den zweiten Prüfungsteil muss ich noch ablegen, da muss ich ein Konzert machen. Marguerite gehört zu den Arien, die ich in Frankreich angefangen habe zu lernen oder mich damit zu beschäftigen. Das ist einfach eine schöne Arie, die Marguerite aus dem Faust von Gounod vertont. Meisterkurse. Da fällt mir als allererstes Montepulciano ein. Das war eigentlich das Wichtigste und Tollste und Prägendste. Da habe ich mich relativ häufig aufgehalten. Was gibt es auch Schöneres, als den Sommer in der Toskana zu verbringen? Da kann man super arbeiten. Das ist ein alter Renaissance-Palazzo. Wahnsinnig schön renoviert. Also da fühlt man sich wirklich königlich, wenn man da ist. Und da habe ich ziemlich viele Meisterkurse gemacht bei unterschiedlichen Dozenten. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, der oder die war jetzt besonders wichtig. Es gibt einige, die haben mich bestimmt mehr geprägt. Zum Beispiel bei Christina Laki habe ich mehr als einen Kurs gemacht. Und Ingrid Kremling, Michael Hampe, der hat sowieso auch in Köln unterrichtet. Und mit dem hatte ich dann auch sowieso noch Kontakt. Und wenn ich jetzt so das Bild habe, ein Gesangslehrer ist jemand, der einen führt, dann ist ein Meisterkurs eigentlich was, was einem frische neue Impulse gibt und wo man manchmal auch diese Aha-Erlebnisse hat und da ist man dann auf einmal vielleicht offener und dann begreift man auf einmal Dinge, die man vorher vielleicht nie begriffen hat. Ich liebe Kreisler-Chansons, die machen unglaublich viel Spaß, die sind witzig, die sind bös, die sind überraschend und von den Texten her großartig geschrieben. Und es macht total Spaß, das zu singen. Das ist einer Sopranistin vielleicht nicht unbedingt würdig. Also oft singen das ja auch Schauspieler oder andere Menschen, die jetzt keine Koloratursoprane sind. Aber mir macht das total Spaß und ich liebe das zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die beste Chansonette der Welt bin. Das ist mir auch egal. Ich mache das immer gerne so als Zugabe. Wir hören jetzt »Mein Mann will mich verlassen« von Georg Kreisler.
Mein Mann will mich verlassen, Gott sei Dank. Ich kann es gar nicht fassen, ist er krank. Vielleicht hat er eine neue, Tilili. Er war noch nie betreut, aber das ist Pech für sie. Mein Mann will mich verlassen, hoffentlich. Ich könnte von Alter belassen, lieber mich. Ich lieb ihn auch so innig, seit der Zeit. Vielleicht ist er schon fortgegangen und ich bin allein. Ich schaue zur Tür herein, ach nein, er packt noch ein. Was packt er denn, was packt er denn, was nimmt er mir da fort? Wozu braucht er das ganze Silber? Doch ich sag kein Wort, denn wenn ich irgendwas fragen würde, na, das wäre doch blöd. Dann hält er mir eine Rede, vergisst noch, dass er geht. Nun soll er alles packen und dann packt er sich auch mit. Und wenn er das ganze Silber nimmt, dann esse ich mit dem Hit. Mein Mann will mir entwischen.
Ich hatte das große Glück, dass ich am Ende meines Studiums diverse Stipendien bekommen habe. Das hat sich vor allem finanziell sehr positiv ausgewirkt. Und das Gute an einem Stipendium ist, dass man es nicht zurückzahlen muss im Vergleich zum BAföG. Die Musikstiftung der Stadt Köln hat sich meiner angenommen und hat mir viel Geld geschenkt. Und dann gab es noch mal einen kleinen Wettbewerb von der Dr. Franz Stüsser Stiftung. Und da habe ich dann auch noch mal ein bisschen was bekommen. Und dann der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. Also dann habe ich irgendwie, ich glaube, nach Stipendien gesucht, weil ich brauchte dringend Geld. Ich wollte halt singen und studieren und dann muss man irgendwie sehen, wie man es finanziert kriegt. Und dann, wenn man so viel jobben muss, dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit fürs Studium. Da habe ich mich halt um dieses Stipendium vom Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds beworben und habe das auch bekommen. Und das ist eine wirklich super Sache, das kann ich nur empfehlen. Also da bekommt man richtig viel Geld von denen und das war super. Wettbewerbe sind so eine Sache. Wettbewerbe sind einerseits total schrecklich, weil das so eine unglaublich fiese Situation ist meistens. Und man macht da auch mit und denkt, naja, ich gewinne eh nicht. Und je nachdem, wie man fragt, gibt es Leute, die sagen, Wettbewerbe sind unglaublich wichtig und da kriegt man die besten Kontakte und da kriegt man dann immer Engagements und so. Und andere sagen einem, ach, vergiss es, bringt eh nichts. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Viele behaupten auch, die sind sowieso alle gekauft. Das Uhrenduett ist auch aus unserem Fledermaus-Mitschnitt. Das singe ich mit meinem Kollegen Johannes Wollrab zusammen, der bei uns den Eisenstein singt. Wunderbarer Kollege, es macht unglaublich viel Spaß mit dem. Und das Uhrenduett ist neben dem Tschardasch, das sind die beiden Nummern, wo die Rosalinde eigentlich so am meisten zu tun hat. Ein großartiges Duett, finde ich. Also es ist toll geschrieben. Ich finde sowieso die Fledermaus tolle Musik. Und sehr witzig, sehr frech und das gefällt mir sehr gut. Es macht auch total Spaß, das zu spielen.
Wenn ich diese Uhr erwischen könnte, das wäre das perfekte Corpus Delicti.
Dieser Anstand, so Manier, diese Treue, feine zierig und ein bisschen das mit Küsschen glühend an Bettflecken sollt, wenn sie es nur erlauben
soll. Statt zu schmachten im Arresto, amüsierte sich aufs Beste, denkt ans Küssen statt ans Büßen, warte nur, du böse Wicht, du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht.
Ach, wie leicht mit Elfen schweben, dies holde Zauberbild, willst du nicht die Maske heben, die dein Antlitz mir verhüllt.
Ich bitte, nicht verwegen, nicht verrückt, denn es heucht die gute Sitte, dass man Masken respektiert.
Ein Verwirr,
kokettieren,
ein Gerührt,
wir schmachten,
wir infizieren, sie von mir, lass doch sehen, ob es geht, ob sie widersteht. Ja, weit wert ich, Drehus hierhin, ich will auch sehen, ob sie mir widersteht, ob sie in die Falle geht.
Oh, wie wird mein Auge fliehen,
Thank you.
Musik ist natürlich total wichtig für mich, weil das mein Beruf ist. Singen und Musik machen. Und Musik im Allgemeinen ist, glaube ich, nicht so wichtig wie das Singen an sich. Also das ist eigentlich wichtiger, dieser Vorgang, das zu tun. Weil ich das unheimlich gerne mache und weil ich das irgendwie auch brauche. Also ich meine, gut, wahrscheinlich braucht man alles, an das man sich dann so gewöhnt hat. Aber ich mache das einfach auch echt gerne. Und es macht mir großen Spaß. Und ich will das auch noch ganz lange machen. Musik ist was Besonderes. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist musikalische Umweltverschmutzung. Und ich brauche auch oft Ruhe. Also das ist allerdings ein Phänomen, was ich von vielen Kollegen, auch Musikern, kenne, dass die wirklich sagen, sie hören selten Musik. Und das ist bei mir auch so. Ich höre wirklich selten Musik, weil wenn ich Musik höre, dann beansprucht das meine ganze Aufmerksamkeit. Ich habe auch oft Musik im Kopf. Und wenn ich Musik im Kopf habe, dann nervt mich das, wenn noch was anderes läuft. Weil die Dinge, die ich lerne oder die ich singe, die arbeiten in mir und die repetieren in mir automatisch. Und deswegen ist es eigentlich eher so, dass ich dann die Ruhe suche. Also wenn ich mir zu Hause eine Oper auf CD anhöre, dann eigentlich immer, weil ich ein berufliches Interesse daran habe, weil ich mir bestimmte Sachen anhören will oder weil ich mal hören will, wie der Kollege das macht oder weil ich das Stück nicht kenne und weil ich das Stück hören will oder so. Aber dass ich mir zu Hause eine Oper reinlege und mich in den Sessel setze und mir das anhöre, es kommt extrem selten vor. Ich gehe allerdings, sobald es geht, irgendwie immer ins Theater und gucke mir Sachen an. Also überall, wo ich bin, gucke ich, was läuft. Habe ich Zeit, dahin zu gehen, kann ich mir das angucken. Ich finde einfach, dass Oper ins Theater gehört und live gehört. Also es gibt inzwischen auch gute Filme und DVDs und so. Die sind ja inzwischen alle gut gemacht. Das kann man sich auch angucken, aber es ist halt nicht das Gleiche. Und das ist auch eine der Faszinationen, finde ich, die Musik hat. Die ist halt vergänglich. Und man kann sie eigentlich nur in dem Moment genießen, wo sie gemacht wird. Und deswegen glaube ich auch fest daran, dass Oper immer ihre Faszination behalten wird. Weil wenn man das einmal erlebt hat, da vorne sind lebendige Menschen auf der Bühne, die machen das in dem Moment und da ist ein Orchester und das ist ja alles total unökonomisch, dass da so viele Leute sind und ein Riesenapparat und das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Aber das ist halt wirklich einzigartig. Es ist eine sehr große Kulturleistung. Es klingt so schwülstig, aber man muss es so sehen. Also ich sehe es so. Ich finde, dass es das ist. Es gibt irgendwie offensichtlich gerade so eine Renaissance von Reinaldo Hahn und ich habe das im Radio gehört und habe das sofort, also war ich wie elektrisiert, das gehört und dachte, oh, das ist ja schön. Mir sofort den Titel aufgeschrieben und habe das gesucht und habe dann immer meine Pianistin genervt. Vor jeder Probe mussten wir erst Lyrics Key singen.
Thank you.
Man will irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben, was einen auffallen lässt an der grauen Masse, weil man irgendwie sich hervorheben muss, weil diese Konkurrenz so groß ist. Aber ja, was ist denn das, was einen hervorheben lässt? Das kann ja im Endeffekt nur die eigene Persönlichkeit sein und die eigene Stimme. Und da habe ich jetzt eine Stimme, die hat sonst kein anderer. Das ist halt meine eigene. Und das glaube ich auch, die Aufgabe des Sängers, zur eigenen Stimme zu kommen und nicht so zu klingen, wie XY oder wie Maria Callas geklungen hat oder so, sondern so, wie ich halt wirklich klinge, wenn meine eigene Stimme ihr volles Potenzial entfaltet. Ich bin eine begeisterte Yoga-Anhängerin. Also es ist schon längere Zeit ein Teil meines Lebens und jetzt gerade noch mal ganz doll und wird vielleicht auch noch mal mehr, ich weiß nicht. Und Natur. Ich muss unbedingt in regelmäßigen Abständen in den Wald oder in den Garten oder raus ins Grüne oder auf eine Wiese oder an den Fluss irgendwie, wo ich frische Luft habe. Also ich würde mich, glaube ich, sehr schwer nur in einer Großstadt wohlfühlen, wo ich wenig Möglichkeit habe, wirklich in die Natur zu kommen. Das ist für mich ganz wichtig. Ich höre selten Opern zu Hause, privat. Was ich gerne höre, französische Chansons. Zum Tanzen höre ich gerne Balkanmusik. Liedermacher höre ich gerne. Das ist halt irgendwie was anderes als die Musik, die ich beruflich mache. Chanson Triste gehört auch mit auf jeden Fall zu meiner Zeit in Lyon. Da habe ich diese Duparc-Lieder kennengelernt und war sofort total begeistert, weil die einfach wahnsinnig schön sind. Dieses spätromantische, schwelgerische, das liegt mir irgendwie. Und Chanson Triste heißt eigentlich trauriges Lied und ist aber gar nicht traurig. Das ist irgendwie wahrscheinlich auch so typisch französisch. Triste, weil es einfach diese süße Melancholie oder so, ich weiß es nicht. Eigentlich ist es ein ganz schönes Lied. Also der Text ist sehr positiv im Grunde.
Thank you.
Als ich dann also am Ende meines Opernstudios war, da hat der Elmar Fulda mich irgendwann in der Hochschule auf dem Flur angesprochen und gesagt, ein Bekannter von mir, der hat mir gesagt, er sucht einen Sopran, den rufst du jetzt mal an. Und dann habe ich den angerufen, das ist unser jetziger Operndirektor. Dann hat er mich zum Vorsingen eingeladen, dann bin ich nach Zwickau gefahren zum Vorsingen. Es war ein schrecklicher Tag, es hat geregnet. Zwickau hat einen ziemlich hässlichen Hauptbahnhof, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kam an diesem Hauptbahnhof an und ich bin aus dem Hauptbahnhof rausgetreten und ich hatte meine feinen Vorsingsschüchen an und eine Feinstrumpfhose und ein Röckchen und es hat geregnet und ich hatte natürlich keinen Regenschirm dabei und bin als allererstes auf diesem Kopfsteinpflaster vom Bahnhof ausgerutscht und habe mich voll auf die Fresse gelegt und habe mir meine Knie zerschlagen und dachte, na super. Das Schlimmste ist jetzt hinter dir, das Vorsingen muss eigentlich gut werden. Bin ich erstmal in die Stadt, habe mich trocken gelegt, habe mir neue Strumpfhose gekauft und Pflaster für meine Knie und bin ins Theater gegangen und habe vorgesungen. Die waren sehr nett und dann habe ich ewig nichts von denen gehört und dachte, okay, gut, wird nichts. Und dann wurde es doch was. Dann haben sie mich angerufen und gesagt, sie würden mir gerne ein Engagement anbieten. Und da ich ja genau einen Vorsingen an einem Theater hatte und demzufolge auch genau ein Angebot hatte, habe ich das natürlich angenommen, weil ja, das ist immer so schön. Im Studium, wenn es dann so Richtung Ende geht, dann macht man immer so Bewerbungstrainings, Karriereplanung und das ist immer so ganz toll. Und dann kommen dann immer so Fragen so, ja, fange ich denn besser an einem kleinen Haus an oder an einem mittleren oder an einem großen? Und ich habe damals schon immer gedacht, Leute, diese Frage müsst ihr euch überhaupt nicht stellen, weil wenn du tatsächlich mehr als ein Angebot bekommst, dann kannst du dir das immer noch überlegen. Aber sich jetzt da im Vorfeld drüber Gedanken zu machen, ist völlig sinnlos. Das ist nicht so schlecht, dass ich an einem kleinen Haus bin. Ich habe da wirklich tolle Sachen zu singen bekommen direkt. Und das Erste, was ich da gemacht habe, war auch was, wo ich auch gar nicht mit gerechnet hätte. Und zwar habe ich im Opernstudio schon mal Sommernachtstraum von Briten gemacht und da habe ich Helena gesungen. Und dann rief mich Stefan Bausch irgendwann an und sagte, ob ich denn Titania singen könnte, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Glaub eher nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ach doch, das geht. Lustig. Habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Man hat ja immer so Klangvorstellungen, wie jetzt irgendwie eine bestimmte Partie gesungen werden soll und wie da die Stimme klingen soll. Und dann habe ich mit denen eine Arbeitsprobe vereinbart und habe gesagt, ich lerne das mal, ich übe das und dann komme ich und dann singen wir das mal zusammen. Dann singe ich euch das mal vor und dann könnt ihr ja hören, ob eure Titania so klingen soll. Und dann haben wir das so gemacht und dann ging das aber total gut. Die erste Arie von Titania ist Kommt, lasst uns tanzen. Sehr schönes Stück und echt schwer und da habe ich ganz schön geschwitzt. Also wirklich auch während der Proben schon dachte ich, oh Gott, hoffentlich sind wir irgendwie zusammen. ich bin ja gerade in meinem ersten Engagement, da gibt es noch total viel, was ich will. Und da gibt es auch Rollen, wo ich denke, die will ich irgendwann mal singen. Ich glaube, es hat jeder Sänger, wo man denkt, wenn ich groß bin, will ich Sieglinde singen. Ich weiß nicht, ob das jemals stattfinden wird. Manche Leute lachen mich aus, wenn ich das sage. Kann auch sein, dass ich dann irgendwann in Rente gehe und sage, Sieglinde ist nicht geworden. Aber Tosca ist auf jeden Fall eine Rolle. Ich würde wahnsinnig gern Fiordilici singen. Hat mir auch noch keiner die Gelegenheit gegeben. Ich würde unglaublich gerne mal eine Händeloper singen. Ich finde die Musik zum Weinen schön. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Und ein paar Sachen habe ich auch schon machen dürfen. Also Elvira und Rosalinde waren auch so Sachen, wo ich dachte, oh, das will ich mal machen. Und das habe ich jetzt schon machen können. Das ist auf jeden Fall so, dass ich mir natürlich wünsche, dass ich irgendwann an ein größeres Haus komme, an ein besseres Haus. Ob da jetzt im Endeffekt wirklich auch alle besser sind, ist nur eine Frage, aber man hat so die Vorstellung davon. Vielleicht ein Haus, was finanziell besser gestellt ist, wo man vielleicht mehr Möglichkeiten hat. Was ich, glaube ich, frustrierend fände, ist, wenn ich das Gefühl hätte, es stagniert, ich komme nicht mehr weiter, ich kann mich selber nicht mehr weiterentwickeln. An dem Punkt war ich aber eigentlich bisher noch nie, weil es immer sich weiterentwickelt hat. Ich habe jetzt nicht so ein konkretes Bild, wo ich sage, ich will unbedingt in so und so vielen Jahren an einem Haus mit 1500 Sitzplätzen sein. So denke ich eigentlich nicht, sondern die Erfahrung bisher war so, dass mich das Leben halt dahin bringt, wo es mich hingebracht hat und dass ich damit immer ganz gut gefahren bin, dem zu folgen. Dass ich sehr naiv an diese Sache rangegangen bin, dass ich einfach das studieren wollte, weil ich das toll fand und mir da gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Das aber bis heute noch nie bereut habe. Im Gegenteil, eigentlich seitdem ich wirklich in dem Beruf arbeite, ganz oft Momente hatte und dachte, boah, habe ich es gut. Wie toll, dass das geklappt hat. Dass ich jetzt echt hier in dieses Theater reingehe und es ist mein Theater. Und da bin ich engagiert als Sängerin und jetzt gehe ich in die Maske und dann werde ich geschminkt und kriege eine Perücke und dann gehe ich in die Garderobe und dann kriege ich mein Kostüm und dann gehe ich auf die Bühne und singe Rosalinde in der Fledermaus. Das ist doch geil, oder? Glitter and Be Gay. Ich glaube, der Moment, wo ich gedacht habe, ich will das mal ausprobieren, war wahrscheinlich so ein Moment, wo ich dachte, ich mache was Verrücktes. Jeder, egal ob er Sopran ist oder nicht, sagt, oh, das würde ich so gern singen. Das ist einfach cool. Und dann habe ich mir die Noten besorgt und habe das ausprobiert und das packt einen dann sofort und dann muss man das üben, dass man es kann. Das war einfach so, dass wir bei uns so eine Konzertreihe, die nennt sich Operissimo, aus der Taufe gehoben haben. Da kam halt so der Operndirektor und gesagt, was wollt ihr singen, ihr dürft euch was aussuchen. Und dann habe ich gesagt, ich will Glitter PK singen, nur so zum Spaß. Und dann habe ich noch gesagt, ich kann nur den letzten hohen Ton nicht, ansonsten kann ich's. Das Lied der Kunigunde aus Candide von Bernstein. Glitter and Be Gay.
Yeah. earthly things take the place of honor lost. And they compensate for my fallen state, virtues that there were in such an awful cost.